Talk mit Thies.
Hans-Werner Maier ist vielleicht der bekannteste unbekannte Schauspieler Deutschlands. Den Namen kennt kaum einer, das Gesicht wohl. Er ist einer der emmigsten Vermittler in der Fernsehserie Letzte Spur Berlin, die am Freitag mit einer neuen Staffel startet. Hallo nach Berlin.
Ja, hallo.
Der Hamburger. Eigentlich, ne? Der dann über Hannover erstmal nach München kam.
Ja, so ist es.
So erstmal ein bisschen Theater gespielt hat. Ach, das Norddeutsche ist ja immerhin noch da. Das ist ja
logisch. Ja. Kommt sie auch da von weg oder was?
Ja, ein bisschen so Lübeck, Hamburg, Lübeck, Hannover und so, ne?
Das ist auch nett.
Damals in München, so diese erste Zeit als Norddeutscher in München? Was erinnern Sie noch?
Das war ein bisschen Diaspora. Also das war, ich meine, ich finde München wunderschön. Ich liebe die Berge, ich liebe die Luft. Aber es war schon eine Umgewöhnung. Also es ist schon eine andere Art von Humor, die da so vorherrscht, mit der ich nicht so viel anfangen konnte am Anfang. Aber ich habe mich ja trotzdem sehr wohl gefühlt.
Was erinnern Sie noch? Also welche Szene? Die Sie leicht verstört hat damals.
Nein, verstört hat mich das nicht. ich war nur überrascht, worüber so gemeinhin gelacht wird und worüber nicht gelacht wird. Aber was ich ganz schön fand, war die Theaterbegeisterung in der Stadt. Die Theater waren eigentlich immer voll. Und die Münchner lieben ihre Theater und das fand ich wunderschön.
Also für München dann irgendwann den Weg gefunden nach Berlin. Ist ja auch schön, wenn die Serie einfach in der Heimatstadt spielt. Ne? Ist mit der Familie auch ganz gut. Das, da kann man abends wenigstens mal den Müll rausbringen.
Ja, das hat Vor- und Nachteile.
Können Sie abschalten, wenn Sie wie für Letzte Spur Berlin ja sehr viel tatsächlich in Ihrer Heimatstadt, ja, also aktuellen Heimatstadt, drehen, wenn man dann abends nach Hause kommt?
Ja, das ist einer der Nachteile. Abschalten ist nicht wirklich drin und vorbereiten auch nicht so richtig. Das muss man im Bus machen. Aber ansonsten würde ich es gar nicht machen können mit dem Pensum, was ich habe. Insofern nehme ich diese Nachteile gerne in Kauf.
Jasmin Tabatabai, Ihre Partnerin in der Serie, die hat mal gesagt, dass einige der Szenen Sie unglaublich mitnehmen. Und da geht es ja auch wirklich mal zur Sache. Wie ist das bei Ihnen abends?
Mich nehmen die Szenen nicht so mit, weil ich da kann ich dann doch ganz gut abschalten. Also das ist für mich, das Thema ist ja an sich keins, was einen auf die Dauer mitnimmt, so wie das bei den Cleveren bei mir der Fall war. Das ist eine Serie, die ich für RTL mal gemacht habe. Da ging es um Serienmörder und das Thema ist dann doch irgendwann übel. Also da war ich froh, wenn ich da nichts mehr mit zu tun haben musste. Hier ist es so, dass jeder Fall ja neu ist. Ja. Die Menschen verschwinden aus den unterschiedlichsten Gründen und das ist immer interessant herauszufinden, warum. Und die Szenen an sich, nur als Schauspieler steigt man ein und auch wieder aus.
Was Jasmin Tabatabai noch gesagt hat, die schätzt sie ja so unglaublich für ihre Ruhe und auch diese Bereitschaft, Lösungen finden zu wollen. Sich nicht erstmal aufregen am Set, sondern Lösungen. Und sie hat vor allem erwähnt, die unglaublichen E-Mails, die sie schreiben können, die sind nämlich ganz schön gepfeffert, wenn ihnen was nicht passt.
Ja, darum kann ich ja auch so ruhig bleiben am Set, weil ich weiß, ich habe noch eine Waffe in der Hinterhand.
Was sind das für E-Mails?
Wenn es darum geht, inhaltlich zu arbeiten oder inhaltlich darauf einzugehen, was funktioniert oder auch was nicht funktioniert, dann muss man das halt manchmal in geschliffenen Formulierungen tun, weil es dann besser verstanden wird.
Gut. Völlig diplomatisch. Ich könnte noch weiter nachfragen. Ja. Aber Herr Kommissar wird wahrscheinlich so resistent sein, dass er da nicht mehr durchblicken lässt.
Ja, so ist es. Nein, es ist also, was Jasmin meint, ist einfach, dass wir eine ganz gute Arbeitsteilung haben. Sie reißt die Gräben auf und ich schütte sie wieder zu.
Ist das zu Hause auch so? Ist das auch die Aufteilung zu Hause?
Nein, zu Hause mache ich beides.
Also, wenn wir doch bei der Rolle bleiben, der Radek, der Oliver Radek, in der letzten Staffel, da mussten Sie mal einen Kollegen zusammenschlagen, aber das lernt man ja in der Schauspielschule, ne?
Das lernt man in der Schauspielschule, aber wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, ist es trotzdem anstrengend und ich hatte noch sehr lange danach Armschmerzen. Ja, also das ist, solche Szenen sind wirklich nicht ohne, weil man müsste sich eigentlich immer aufwärmen und man muss ja immer wieder zuschlagen, immer wieder, in jeder Einstellung neu und irgendwann nicht nur zuschlagen, sondern auch abstoppen im richtigen Moment. Also man haut ja nicht auf den Sandsack, sondern man muss quasi in der Luft aufhören. Das heißt, das ist immer so harte, kurze Bewegungen, die ziemlich ungesund sind.
Also verstehe ich das richtig? Sie haben ihn wirklich getroffen?
Nein, also, nein, nicht ungesund für ihn, für mich. Weil ich halt immer abbremsen musste. Das heißt, das ist für die Muskeln nicht so angenehm, wenn man halt solche kurzen, harten Bewegungen hat.
Ja. Mhm. Mit der Stimme geht man anders um, ne?
Ja.
Welchen Gegenstand verbinden Sie denn mit der Rolle vom Radek? Also ich weiß, Ihre Kollegin Josephine Busch, die hat mal erzählt, sie schenkt ihrer Rolle in jeder Staffel immer etwas Neues. Also einen Ring war das, dann war es ein Einhornbleistift, dann war es ein Kugelschreiber mit boxender Katze.
Ja,
ja. Was verbinden Sie mit Ihrer Rolle?
Ich habe keine solche Gegenstände. Ich gehe damit anders um. Im Gegenteil, ich habe immer noch dieselben Bilder auf dem Schreibtisch stehen wie in der ersten Staffel und frage mich manchmal, ob da nicht mal neue hin sollten. Aber ich weiß ja, die sind nicht im Bild. Insofern, ich bin da sehr pragmatisch. Aber ich werde mich, vielleicht mache ich es in der nächsten Staffel. Gute Idee.
Sie kommen ja aus einer Familie, in der zumindest noch ein weiterer Künstler da ist. Ihr Bruder ist Kabarettist, der Chinmeier. Also, was haben Sie denn beiden zusammen auf die Beine gestellt als Kinder, als Jugendliche?
Wir haben bei Familienfesten sind wir immer zusammen aufgetreten und haben dann halt immer irgendwelche Lieder geschrieben auf bekannte Melodien für Familienmitglieder und Stücke geschrieben und haben uns da gemeinsam zum Horst gemacht, sehr zum Vergnügen der Anwesenden. Und das hat uns geprägt und es hat auch Spaß gemacht.
Wer war die größere Rampensau?
Die größere Rampensau war und ist immer mein Bruder.
Okay. Der auch ursprünglich, glaube ich mal, richtiger Schauspieler werden wollte. Nicht so.
Ja, der wollte alles Mögliche werden. Der wollte alles Mögliche machen. Aber im Prinzip hat er ja schon in der Schulzeit so One-Man-Shows aufgeführt, die mich so inspiriert haben, dass ich das ihm einfach nachgemacht habe. Und eigentlich wusste er da schon, was er werden wollte, ohne es wirklich zu wissen. Er hat einen langen Umweg gebraucht, um da hinzukommen. Aber dieser Umweg war ja auch nicht umsonst. Er hat ja viel mitgenommen in der Zeit.
Stimmt, er war alles Mögliche. Ne?
Er war alles Mögliche, er war Taxifahrer, Bodyworker, Masseur, alles Mögliche.
Butler, glaube ich, war der nochmal, wenn ich mich erinnere. Ja. Und diese One-Man-Show, zu der Ihr Bruder Sie inspiriert hat, was haben Sie da gemacht?
War das ich habe Loriot-Szenen gespielt.
Ah.
Ja. Also alleine. Und ja, also vor der Klasse. Da war ich, glaube ich, in der 8. Klasse oder so. Ja, ja.
Mit Lord Middlefrithen und
ja, und es gibt ja auch Monologe von Loriot. Also mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut. Ich weiß nur, dass es Loriot war, aber was genau, weiß ich nicht mehr. Ja.
Als es bei Ihnen mit der Schauspielerei dann schon losging, was hat der Bruder dann gedacht? War da ein bisschen Neid auch dabei? Dass es schon
das weiß ich nicht, das müssen Sie ihn fragen. Er war meistens gar nicht da. Also ich habe ihn als sehr abwesend erlebt, nachdem er von der Schule abgegangen ist, ist er durch die Welt gereist, war in Indien, war überall, nur nicht zu Hause. Und deswegen weiß ich gar nicht, was er dazu... Also er wollte auch in die Richtung, aber er hat das nicht wirklich konsequent angegangen, ist es nicht konsequent angegangen und hat dann hatte auch so viele andere Interessen. Insofern...
Ja. Na gut, wenn er in Indien war, dann hat er ja gar nicht mitbekommen, wie sie die Nummer 1 der ZDF-Hitparade waren.
Na doch, das hat er schon mitbekommen.
Ach, das hat er mitbekommen?
Ja, das hat er mitbekommen.
Wie
fand
er das?
Das fand er doof.
Warum?
Er hat es mir natürlich gegönnt, aber er fand das irgendwie nicht so toll, glaube ich, dass sein kleiner Bruder jetzt irgendwie in der Hitparade ist.
Jetzt fragen sich natürlich alle, was war denn das für ein Act? Und das Lustige ist, ich wusste ja vorher auch nicht, ich habe es gestern auch erst gesehen, als ich ein bisschen über sie gelesen habe, dachte ich, nein, das gibt's nicht. Und ich habe das damals auch als Kind gesehen in der ZDF-Hitparade. Ja, Echo hieß diese A Cappella-Gruppe mit drei ihrer Buddies oder mit zwei anderen, zu viert war die, genau.
Zu viert,
mit drei ihrer Buddies in den deutschen Charts, Platz 27 und dann tatsächlich in der ZDF-Hitparade. Und zwar mit richtig, und ich habe mir das Video noch reingezogen, mit richtig geiler Frisur, oder?
Ja, cool. Und super, super Anzügen, die hatten Schulkollege von uns genäht.
Ach nein.
Ja.
Und wenn man sieht, denkt man immer nur, warum war das Haargel noch nicht erfunden damals, oder?
Ja, na da gut, aber es gab ja kuriose Kleidungsstile in der Zeit. Insofern, wir waren gar nicht mal die Schlimmsten.
Aber es war so schön, wenn man alle vier sieht. Ja. Also heute alles so durchgestylt und damals alle vier, jeder machte so seine eigenen Bewegungen damals. Und sie waren immer noch so vom Sänger verdeckt und tauchten immer so links neben der Schulter noch auf, um wieder in die Kamera zu kommen.
Ja,
das ist gut, großartig.
Ein bisschen Rampensau bin ich auch, das gebe ich zu. Vor allem, dass man von der Kamera nur dann gesehen wird, wenn man sie sieht, das war mir damals schon klar.
Wo wurden Sie denn entdeckt für die ZDF-Filmparade? Das kam ja aus heiterem Himmel eigentlich für die Gruppe.
Also wir wurden richtig auf der Straße entdeckt. Wir haben Straßenmusik gemacht, wie mein Bruder übrigens auch. Ja, wir haben einfach der Wille, vor die Leute zu treten, war dann doch so groß, dass wir es einfach irgendwo gemacht haben. Und da kam ein Produzent vorbei, der uns, der das irgendwie klasse fand. Das war noch vor dieser großen A Cappella-Welle, die dann seitdem langsam angefangen hat und jetzt ja ganz groß ist. Mhm. Und der fand das irgendwie super. Und dann gab es ein halbes Jahr später diesen Song, ja, Only You von den Flying Pickets.
Richtig, das war das Original, genau.
Genau, den wir dann gecovert haben. Und der war dann sofort ein Erfolg und hat uns dann die ZDF-Hitparade katapultiert, die wir ja übrigens auch gewonnen haben. Das haben Sie vergessen zu erwähnen.
Ich habe doch gesagt, Nummer 1 in der ZDF-Hitparade. Ich habe zwar nicht gesagt, die goldene 1. Ich glaube, sie war golden, oder?
Sie war golden, natürlich.
Sie war golden.
Was denn sonst?
Ja, und nur ein Clown, so hieß das.
Nur
das
dein
Das habe ich vergessen.
Nur dein Clown.
Ja, genau. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, und plötzlich genau. Popstar. Wie war das so, das Leben plötzlich? Was hat sich geändert? Und vor allem, warum ging es nicht weiter?
Also, dass es nicht so weitergehen würde, das war uns von vornherein klar. Das hat uns unser Produzent von vornherein eingeimpft. Er hat gesagt, in Deutschland, damals war es jedenfalls so, kannst du als Interpret nicht von der Musik leben, wenn du Popmusik machst. Das ist, weil es gibt eigentlich nur Schlager und sonst nichts. Da musst du schon selbst das schreiben und komponieren und alles selbst machen, dann und das dann immer wieder. Das ist klar, dass wir da nicht jetzt würden von leben können. Aber wir haben ja trotzdem weitergemacht. Es gibt uns ja immer noch. Wir heißen jetzt zwar nicht mehr Echo Echo, sondern Meier und die Geier, aber wir treten immer nach wie vor auf. Unter anderem auch mit meinem Bruder. Ja, wir haben ein gemeinsames Programm, das heißt die Klangrazzia, mit der wir auch im März auf Tournee gehen werden wieder.
Wobei mir aufgefallen ist, der Name dieser A Cappella-Gruppe, der Meier, wird aber anders geschrieben als ihr Meier.
Ja, das, das ist meine komplizierte Art zu denken. Weil ich dachte mir, das ist einfach, das ist wegen der Alliteration schöner, wenn es die gleichen Buchstaben sind. Man hätte es natürlich auch umgekehrt machen können, aber Mai, so ist es halt. Geier wird immer mit EI geschrieben.
Richtig. Zunächst hat es ja mit der Schauspielschule gar nicht geklappt, aber Sie haben den Traum nicht aufgegeben. Gab es einen Plan B für Sie, was sonst noch in Frage gekommen wäre?
Ja, es gab einen Plan B. Ich wollte Arzt werden, aber weil ich hab Zivildienst gemacht im Krankenhaus auf einer Intensivstation und das hätte mich auch interessiert, aber eigentlich wollte ich es unbedingt. Ich wollte unbedingt Schauspieler werden. Ich habe mir das dann nur als ich habe während des Abiturs schon die erste Prüfung auf einer Schauspielschule gemacht, Aufnahmeprüfung, und bin da in der ersten Runde rausgeflogen. Und dieses Erlebnis fand ich so demütigend, dass ich das nicht nochmal haben wollte.
Ja.
Aber es kam dann wieder durch die Hintertür, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, ich lasse mich doch jetzt von einer Schauspielschule, lass mich doch meinen Traum nicht kaputt machen. Ich probiere das und ich mache es. Ich will es unbedingt machen und ich lasse mich da auch von niemandem von abhalten. Und die Energie braucht man aber auch. Das muss man wirklich sagen. Diese Energie, weil die Rückschläge, die kommen immer wieder. Mhm. Man muss es einstecken können.
Hans-Werner Meier, auch bekannt als leidenschaftlicher Vater. Ihre Frau spielt auch mal gerne außerhalb der Stadt Theater. Mhm. Dann sind Sie gerne mal alleinerziehend, haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, durchs wilde Kindistan, zwischen Windeln und Wahnsinn. Ja. Hat sich das inzwischen beruhigt oder wie wahnsinnig ist das Teenageralter der Söhne?
Ja, mei, das ist doch irgendwie kleine Kinder, kleine Probleme. Und die Großen, die deuten sich schon an. Also die Vorpubertät lässt grüßen. Das wird anders anstrengend, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man einen guten Kontakt entwickelt in den ersten 12 Jahren. Und das, toi, 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 das ist uns, glaube ich, bisher ganz gut gelungen. Das heißt aber nicht, dass es weniger turbulent ist.
Was waren denn die Extremsituationen in der letzten Zeit?
Ich bin froh, wenn ich den Tag überstehe. Also jeder Tag ist extrem. Es ist halt 4 leidenschaftliche Menschen, die ihre eigenen Vorstellungen haben, zusammenzubringen, ist nicht einfach. Da fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Das ist, das weiß jeder, der eine Familie hat, dass das eine Herausforderung ist.
Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Waren Sie konsequent als Vater? Von Anfang an?
Also Konsequenz ist ja auch so ein missverständlicher Begriff. Ich habe es versucht, aber Scheitern ist nun mal das Leben. Ich glaube, meine Kinder nehme ich nicht so richtig ernst, wenn ich versuche, konsequent zu sein. Also ich bin doch schon natürlich konsequent. Aber das heißt ja nicht, dass man seine Vorstellungen durchzieht oder dass man unbedingt das machen muss, was man auch ankündigt. Ich glaube, es ist.
Aber das hilft.
Das hilft.
Aber und, ja, das ist ja eigentlich das, womit man alles versaut am Anfang. Wenn man sagt, wenn du das nochmal machst, dann gehen wir nach Hause. Und man geht trotzdem nicht nach Hause.
Ja, ja und nein. Es gibt immer auch noch eine andere Ebene, die, glaube ich, letztlich wichtiger ist, als dass man den Wortlaut dessen einhält, was man ausgesprochen hat. Es ist ja sowieso eine Illusion zu glauben, dass die Kinder, wenn sie das tun, was man sagt, dass das gut ist unbedingt. Also Kinder sind nur kooperativ bis zum gewissen Punkt immer. Und wenn der Kontakt gut ist, aber es ist klar, dass sie das tun, was man als Erwachsener will und nicht unbedingt das, was sie selbst wollen. Sie wollen Freiheit und das ist auch verständlich. Also es geht immer darum, eine Balance zu finden. Das ist das Wichtigere, glaube ich.
Gut, das ist auch eine legere Sichtweise auf die Erziehung. Wenn alles schiefgelaufen ist, kann man sich damit eigentlich immer noch behelfen, ne?
Nö, schiefgelaufen, wir sind ja auch so erzogen worden. Also unser Vater war zwar sehr wertekonservativ und hat sehr auf Tradition geachtet, aber war der liberalste Mensch, den ich mir nur vorstellen konnte. Und ich finde nicht, dass wir so schlecht geraten sind.
Nein, überhaupt nicht. Hans-Werner Mayer. Ja. Neue Staffel, letzte Spur Berlin, startet am kommenden Freitag. Dankeschön für heute und viele Grüße nach Berlin.
Danke Ihnen auch.
Talk mit Thies.